Herr Zipf, warum haben Sie sich spontan gerade dieses Werk ausgewählt? Was hat es damit auf sich?
Dieses Werk von Joseph Beuys ist aus meiner Sicht für Joseph Beuys ein singuläres, fast atypisches Werk. Beuys wird ja sehr viel zugeschrieben. Es wird viel über ihn geforscht, manchmal auch spekuliert, zu Lebzeiten und heute. Ich glaube, dass es einen Aspekt in der Arbeit von Joseph Beuys gibt, der oft unterschätzt wird. Und das ist natürlich auch meine Sichtweise als Theatermann. Joseph Beuys hat mit den Erwartungshaltungen seiner Rezipienten viel gespielt, viel mehr, als ihm dann nachher oft bei seinen Intentionen zugeschrieben wurde. Und ich glaube, das spielerische Element in seiner Kunst, der Mythos, das Erschaffen von Narrativen und Geschichten, die vielleicht auch ein bisschen geflunkert sind, nicht immer der Realität entsprechen müssen, letztlich eigentlich sogar darauf hinauslaufen, dass man Realität und Fiktion überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Das ist ein ganz wichtiger utopischer Moment im Werk von Beuys. Die Welt so zu erzählen, wie man sie sich wünscht, sie auch auszuprobieren im Rahmen von Aktionen, von Performances, das ist ein Thema, was für mich in diesem Kunstwerk verkörpert wird. Denn diese Rose, die wir hier sehen, verbunden mit dem Titel, wartet ja gewissermaßen auf eine Aktivierung. Dieses Kunstwerk ist ironisch. Es fordert zu einem Kommentar oder zu einer Aktivität heraus. Und es setzt ein Zeichen. Ein Zeichen, das schon fast am Rande der Naivität oder des Kitsches verläuft. Eine Rose ist ein unendliches Symbol, vielfach aufgeladen, eine Metapher für so vieles und in Verbindung mit dem Thema Demokratie natürlich gleichzeitig eine Allusion, zum Beispiel an die Nelkenrevolution in Portugal und noch viele andere Dinge, die einem im Zusammenhang einer Rose mit politischen Entwicklungen einfallen. Ich denke nur an die englische Rose als Symbol des englischen Adels und der Kriege der Shakespeare-Zeit. Die Rose mit der Demokratie an dieser Stelle zu verbinden, ist ein hoffnungsvolles, utopisches Zeichen einerseits, andererseits natürlich auch ein Vanitas-Symbol, etwas Verwelkendes, etwas Prekäres, Fragiles, was ständig und immer wieder geschützt werden muss, was immer neu erstritten werden will. Natürlich ist die Anekdote hinlänglich bekannt, dass Joseph Beuys dieses Kunstwerk bei der Documenta 5 letztlich auch im Rahmen einer Aktion in seinem Büro für direkte Demokratie verwendet hat. Dass er dort jeden Tag mit den Menschen diskutiert hat und einen Versuch gestartet hat, dass dieses, wie so viele andere seiner Werke, ohne diesen Kontext der Aktion fast überhaupt nicht mehr zu lesen ist. Aber genau darin besteht die Stärke der Arbeit von Beuys, dass sie als Artefakt immer noch funktioniert, für sich genommen, und dass sie ganz unabhängig von all diesen Erzählungen und Aufladungen funktioniert und gleichzeitig eben doch so vieles davon mit sich bringt und transportiert. Ich bin sehr stolz, kann ich sagen, dass wir dieses Werk in der Kunstsammlung in Jena wissen.
Beuys hat den Kunstbegriff erweitert, indem er sagte, jeder Mensch ist ein Künstler. Wie sehen Sie das? Welche Definition haben Sie von Kunst? Oder genauer, wo ziehen Sie die Grenze zum Banalen, zum Alltäglichen oder zum Kitsch?
Ich glaube nicht, dass es eine Definition von Kunst gibt. Das sage ich nicht aufgrund des landläufigen Irrtums, dass Kunst je subjektiv sei oder es pluralistisch viele Ansätze gäbe. Nein, ich glaube, dass es dem Kern von dem, dem Glutkern von dem, worum es bei Kunst geht, zuwiderläuft, sie definieren zu wollen. Kunst ist immer Prozess, immer iterativ, immer auf der Suche, immer werden und nicht sein. Und damit habe ich schon wieder letztlich eine Definition gegeben, die dem, was ich damit sagen will, zuwiderläuft. Die einzige Annäherung, eine Definition für Kunst, die ich mir vorstellen kann, ist das jeweilige Kunstwerk, das jeweilige Projekt an der Setzung und Definition dessen zu messen, was sie selbst versucht. Was ich damit sagen will, die Regeln, die ein Kunstwerk aufstellt, in ihrer Konsequenz und Durchführung zu bewerten. Und Konsequenz und Durchführung heißt nicht im Dogmatismus oder Formalismus der Durchführung, sondern auch zum Beispiel im Bruch oder in der spielerischen Leichtigkeit, Ironie etc. Das wäre eine Möglichkeit, sich einer Definition von Kunst anzunähern. Das jeweilige Kunstwerk immer daran zu messen, sind die Formen der Umsetzung, der ursprünglichen Setzung und dem, was gesagt werden will, auch adäquat und werden sie konsequent durchgezogen und beibehalten. Und an dieser Stelle würde ich auch den Unterschied zum Banalen, zum Alltäglichen oder meinetwegen zum Kitsch sehen. Grundsätzlich ist Kunst dazu geeignet, unsere Wahrnehmung als Rezipient zu öffnen. Das ist möglicherweise die größte Qualität, die Kunst hat. Das funktioniert aus meiner Sicht aber nur, wenn es die Intention gibt, die auch so konsequent in der Durchführung der Mittel durchgezogen wird, dass es eben nicht einfach nur ein Objekt ist. Das klassischste Beispiel, um das zu illustrieren, ist natürlich der Gedanke des Ready-Made bei Marcel Duchamp. Und damit hat Joseph Beuys Kunst ja auch viel zu tun, einen alltäglichen Gegenstand, beispielsweise ein Klosett, einfach als Kunstwerk zu definieren, indem man es zum Kunstwerk erklärt. Die Aktion ist in sich so konsequent, weil sie nichts anderes tut, als die Wahrnehmung zum Verweilen einzuladen, zum Verweilen und Anschauen dieses alltäglichen Objekts. Das ist genau das, was sie will, und das Mittel der Wahl ist nichts anderes als eine einfache Betitelung. René Magritte hat das mit dem Diktum Ceci n'est pas une pipe auf die Spitze getrieben, indem er das dann wiederum negiert. Und das ist dann die noch konsequentere Weiterführung desselben Gedankens. An dieser Stelle sind die Mittel, die Formen konsequent adäquat zu dem, was ursprünglich intendiert und gesagt werden wollte. Und das macht den Unterschied zum Banalen, zum Alltäglichen oder zum Kitsch aus.
Sind Sie davon überzeugt, dass Gesellschaft durch kreatives Handeln verändert werden kann? Könnten Sie da ein konkretes Beispiel nennen?
Ich möchte auf diese Frage antworten, indem ich es vermeide, ein konkretes Beispiel zu nennen. Joseph Beuys selbst wäre möglicherweise ein gutes. Ja, wir könnten über die Eichen reden, die immer noch als Aktion nicht nur im kollektiven Gedächtnis in Kassel, sondern auch als Weiterführung präsent sind. Mit seinem Ansatz, jeden Mensch als Künstler zu betrachten, wenn er sein je eigenes Potenzial entfaltet. Ja, wir könnten von vielen Projekten im Bereich der kulturellen Bildung, partizipativen Projekten sprechen. Royston Maldoom, ein Choreograf, der in Zusammenarbeit mit der Berliner Philharmonie viele Jugendliche aus unterschiedlichen Gruppen zusammengebracht hat bei seinem Sacre du Printemps. Mir fallen viele solcher gelingender Beispiele ein, die letztlich eine starke soziale und politische Komponente haben, bei denen man sagen könnte, diese Kunstwerke oder diese Künstler haben mit kreativem Handeln einen Unterschied gemacht, etwas verändert. Ja. Letztlich glaube ich aber, dass das mit den Mitteln der Kunst nur gelingt, wenn es nicht funktionalisiert wird. Die künstlerische Arbeit ist geprägt von einem Paradoxon. Jemand muss sich trauen, sich von der Realität abzuschließen, sich zum Beispiel auf einer Probebühne einzuschließen, 4 bis 7 Wochen im Dunkeln in einem Thema zu forschen und zu arbeiten und sich in dieser Zeit überhaupt nicht darum zu scheren, ob sich nachher jemand dafür interessiert, was daraus kommt. Das gilt in noch extremerem Maß für Solisten wie Komponisten, Schriftsteller, Autoren oder bildende Künstler in den meisten Fällen, in denen sie nicht als Kollektive arbeiten. Nur wenn sie sich von der Welt abwenden und sich von der funktionalen Verwertung unabhängig machen, werden sie die Kraft gewinnen, etwas zu sagen, was dann auch wieder nachher mittelbar eine Wirkung haben wird. Und genauso ist es letztlich mit der politischen, sozialen, gesellschaftlichen Wirkung. Eine echte Veränderung kann also nur entstehen, wenn die Veränderung erstmal gar nicht das Ziel war. Sobald sich jemand hinsetzt und das Kunstwerk daraufhin konzipiert, dass er damit eine politische Veränderung erzielen will, macht er aus meiner Sicht schon keine Kunst mehr. Das ist dann der Unterschied zwischen Aktivismus, so wie es in unseren Zeiten heute so viel diskutiert wird, als verschwimmende Schnittstelle zu Kunst oder früher als ein weiteres Beispiel aus der Geschichte, aus der Kunstgeschichte, Agitprop zum Beispiel. Ein schönes, greifbares Beispiel wären die Lehrstücke von Brecht. Ich finde den Unterschied eklatant spürbar, ob es Lehrstücke sind, mit denen er seine politischen Prinzipien des epischen Theaters und so weiter vorführen will und damit konkret Ziele erreichen möchte, indem er seine eigene Kunst instrumentalisiert für diese Ziele, oder ob er Stücke schreibt, weil es ihm einfach ein menschliches, tiefes Anliegen war, etwas zu sagen und das in der künstlerischen Form auszudrücken. Ich bin also davon überzeugt, dass Gesellschaft durch kreatives Handeln verändert werden kann. Ja, aber nicht davon, dass das zum Bestandteil des künstlerischen Prozesses zuallererst gehören kann.
Was wünschen Sie sich für die Kunst- und Kulturszene in Jena in dieser Zeit der Krise?
Zuallererst wünsche ich mir etwas ganz Prosaisches, dass es gelingt, möglichst viele der Angebote der Akteure, der Existenzen, die an der Kultur in Jena hängen, zu sichern. Das sind gar nicht so wenige. Ich habe das in der Krise für mich mal überschlagen. Die, die direkt bei Jena Kultur beschäftigt sind, die indirekt an den Bezuschussungen von Jena Kultur hängen, in ihrer Existenzplanung, das sind alleine in der Stadt oder angeschlossen an die städtischen Akteure rund 1000 Menschen. Das ist nicht wenig. Und ich fühle mich insgesamt verantwortlich für diesen Bereich in Jena. Von daher empfinde ich die Zeit der Krise als einen großen Druck. Andererseits wünsche ich mir für die Kunst- und Kulturszene, dass ein Innehalten stattfindet. Eine Krise ist eine Chance. Das wird bestritten. Und ich möchte es auch nicht mit falschen Hoffnungen überfrachten und falsche Hoffnungen in die Krise hineinprojizieren. Ich glaube, dass die Krise erst am Anfang ist und dass wir noch heftige Verwerfungen, Konflikte erleben werden. Ich glaube auch daran, dass die Schwächsten am meisten unter dieser Krise leiden werden und einige der Schwächsten findet man auch in der Kunst- und Kulturszene. Nichtsdestotrotz ist es immer die Aufgabe von Kunst und Kultur, einen Diskurs zu führen und jetzt mehr denn je Fragen zu stellen daran, wie wir leben wollen und was wir ändern können. Und ich glaube, dass in dieser Krise sehr viele Fragen manifest werden, sozusagen hochkommen, die sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren akkumuliert haben, die gewissermaßen im kollektiven Unbewussten zum Teil verdrängt wurden und die jetzt alle auf einmal hochkommen. Ein bisschen so, als ob man in den Urlaub fährt und erstmal nicht vom normalen Arbeitsrhythmus runterkommen kann und nächtelang über Themen und Fragen nachdenkt, die einem auf der Seele brennen, die schon lange der Bearbeitung harren. Diese Fragen jetzt zu sammeln, selber innezuhalten, keine Angst zu haben, sich jetzt mit Aktionismus im Online- und virtuellen Raum präsentieren zu müssen, weil man sich für die kulturpolitischen Verteilungskämpfe positionieren will. Nein, das auszuhalten, dass jetzt eine Leere eintritt und eben innezuhalten, die Fragen zuzulassen und zu sammeln und daraus Ableitungen zu treffen oder wenigstens diese gesammelten Fragen zu stellen. Das ist etwas, was ich der Kunst- und Kulturszene insgesamt, aber auch in Jena wünsche, dass sie diese Rolle, diese Aufgabe jetzt und in der näheren und weiteren Zukunft resultierend aus der Corona-Krise übernimmt.
Haben Sie schon eine Vision, wie es vielleicht in einem Jahr in Jena aussehen wird in Bezug auf Kultur und Gesellschaft?
Vision ist ein großes Wort für einen so kurzen Zeitraum wie ein Jahr. Vor allem, wenn dieses eine Jahr von sehr viel Realitätssinn und Pragmatismus geprägt sein wird. Die Krise wird erstmal vor allem ein Krisenmanagement, ein Risikomanagement, ein Notstand bedeuten, mit dem wir umgehen müssen. Und das ist der Kern dessen, was ich mir natürlich wünsche, was meine Vision auch für Kultur und Gesellschaft, für das Verhältnis zwischen Kultur und Gesellschaft in Jena ist, immer heute in einem Jahr und auch in 10 Jahren, dass Kultur nicht getrennt von Gesellschaft passiert. Dass sie einerseits so viele Menschen und so diverse und unterschiedliche Menschen wie möglich erreicht und dadurch welthaltig Themen setzt und relevant ist, dass niemand auf die Idee kommt, eine Frage zu stellen wie: Und was machen Sie tagsüber, lieber Künstler XY? Weil Ihnen klar ist, wie wichtig der Beitrag von Kunst für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt ist, aus verschiedenen Gründen, und weil Ihnen auch klar ist, wie viel Arbeit mit Kunst verbunden ist. Das ist ein genauso wertvoller Beitrag zum Gelingen einer Gesellschaft darstellt wie das Bauen von Häusern, das Unterrichten von Kindern oder das Retten von Leben, was heute das Hauptthema ist. Ich möchte das gerne mit der berühmten Fabel von der Krille und der Ameise illustrieren. Die wird ja in unterschiedlichen Fassungen, auch in unterschiedlichen Kulturkreisen erzählt. Ich nehme sie in der Fassung von Jean de La Fontaine, die Krille und die Ameise. Im Grunde ist es eine ganz simple Geschichte. Die Ameise schafft es das ganze Jahr, einen Vorrat für den Winter anzuhäufen. Die Krille macht Musik und sorgt dafür, dass die Ameise möglichst gut unterhalten wird und ihre Arbeit erleichtert. Die Geschichte ist bekannt. Sobald der Winter kommt und es kalt wird und kein Essen mehr da ist, fragt die Krille die Ameise, ob sie jetzt mitessen kann. Der Ausgang wird immer unterschiedlich erzählt. Manchmal stirbt die Krille, manchmal überlebt sie den Winter. Und das ist natürlich der zentrale Punkt. Es ist eine vereinfachte Dichotomie in dieser Fabel, aber darum geht es ja auch in Fabeln. Beide, und wenn man so möchte, könnte man auch noch 50 andere Tiersorten für einen Komplexitätsgrad und eine Aufgabenverteilung wie in unserer weit entwickelten Gesellschaft hinzunehmen. Und man würde die Geschichte immer noch so erzählen. Ein jeder hat seine Rolle. Die Rolle des Künstlers, der Künstlerin besteht natürlich nicht alleine darin, die Ameisen dieser Welt zu unterhalten und ihr Leben zu erleichtern. Das ist ja im Verlauf der anderen Fragen auch schon klar geworden. Sie besteht natürlich auch darin, beispielsweise Wahrnehmung zu öffnen, verstörende Fragen zu stellen oder überhaupt Fragen zu formulieren etc. Aber an diesem einfachen Punkt, in dem die Rolle der Künstler, Künstlerin natürlich auch besteht, der Unterhaltung und der Erleichterung des Lebens, an diesem einfachen Punkt macht sich die Notwendigkeit ihres Beitrags fest. Ich habe jetzt schon so viel geredet, ich möchte nur noch 2 Dinge sagen. Die begeisterndste Begegnung, die ich mit Joseph Beuys hatte, als junger Mensch, ich glaube 13 oder 14 Jahre war ich alt. Das ist ein sehr nachdenkliches und kritisches Gespräch zwischen Josef Beuys und Michael Ende. Ein Gespräch, in dessen Gedanken ich sehr, sehr vieles finde, was heute immer noch extrem aktuell ist. Die beiden sprechen über Klimawandel und Nachhaltigkeit, über Ganzheitlichkeit, über die Rolle des Menschen in der Natur. Heute würde man wahrscheinlich vom Anthropozän sprechen. Sie sprechen vor allem eben auch über Demokratie, Politikverdrossenheit. Dieses Gespräch möchte ich jedem nahelegen, weil es nochmal eine Seite von Josef Beuys zeigt, im Übrigen auch eine Seite von Michael Ende, die wieder so überraschend ist wie die Rose, die ich als Kunstwerk ausgewählt habe. Josef Beuys ist auch ein Chamäleon und ein Player, jemand, der Geschichten erzählen kann. Diese Geschichten haben aber einen tiefen Gehalt. Deswegen möchte ich mit meinem zweiten Impuls schließen. Und dieser Impuls ist das schöne, kurze und vielsagende Gedicht von Gertrudi Stein: A Rose is a Rose is a Rose.